Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
Schönen guten Tag, schönen guten Morgen, schönen guten Abend, schöne gute Nacht. Wo immer ihr uns hört, hier ist Eiszeit FM, euer Familienprogramm um die Adler Mannheim and All Things Hockey. Den Aufmerksamen unter euch wird es gerade schon aufgefallen sein. Eiszeit FM, nicht Eiszeit FM Overseas. Eiszeit FM heißt, auch der Phil ist dabei. Hi Phil, schönen guten Tag, lang nicht mehr gehört hier.
Ist korrekt, hallo.
Ja, ja, gute Begründung. Ich bin Sven, wer es nicht weiß. Ich denke, ihr wisst alle. Oder wer neu dabei ist, herzlich willkommen, auch an die Neuen natürlich. Vorab schon mal der Hinweis, wir bekommen die meisten Neuen darüber, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst oder uns empfehlt oder eine Rezension schreibt. Ja, empfehlt uns. Ihr habt genügend Zeit dazu. Wir haben ja ein bisschen Pause gehabt. Also gerne wieder. Pause ist ein Stichwort. Hintergrund ist einfach, dass sich bei mir gesundheitlich Dinge ergeben haben, die so ein bisschen die Prioritäten verschiftet haben und dadurch auch der Podcast. Ich hatte es ja, glaube ich, schon in meiner anderen Sendung erwähnt. Ein bisschen sozusagen nach hinten gerutscht ist, was aber nicht weniger heißt, dass wir natürlich draufschauen, dass wir das Ganze beobachten, dass wir über die Adler reden und was könnte man besseren Zeitpunkt erwischen, Phil, als dies zwischen der Hauptrunde und dem Beginn der Playoffs zu tun für die Adler wohlgemerkt, weil parallel die Pre-Playoffs laufen, wir nehmen auf Dienstag, 11. März, es ist gerade kurz vor neun.
Wunderschön, oder? Ja.
Ja.
Die erste Playoff-Runde, wie es von der Liga auch heißt. Aber
genau, ja. Gestern war ja eine wunderbare Gala. Die hat ja so viel Gala ausgestrahlt, es war kaum auszuhalten.
Pre-Playoffs passt besser, finde ich aber.
Wie kann man Ty Ronning nicht zum Spieler der Saison wählen? Okay, Pföderl, gut, alles cool. Aber bitte, Leute, also nee.
Ja, Pföderl hat ja auch eine überragende Saison gespielt, ja. Das muss man schon sagen. Aber ich bin auch eher Typ Ty Ronning vom... Allein vom Spielertyp, was der wie er ist. Und ich fand ihn auch einen Tick besser als Leo Pföderl jetzt, obwohl, wie gesagt, Leo Pföderl überragend gespielt hat. Ja. Aber ja, klar, deutsche Eishockey-Liga hatten. Das ist ja jetzt auch nicht zum ersten Mal, dass dann, wenn, ja, keine Ahnung, dass da der Einheimische vorgezogen wird, wenn so zwei gleich auf sind.
Ich habe natürlich noch was vergessen vorhin, das ist mir tatsächlich sehr, sehr wichtig, das zu erwähnen, weil wir reden ja hier jetzt schon in relativ guter Laune wieder, wie man merkt. Wir hatten für letzte Woche eine Overseas-Sendung angekündigt, Thorsten war beim Outdoor-Game Columbus gegen Detroit Red Wings, wo er auch Seider dann dabei war. Darüber reden wir auch noch in den kommenden Tagen. Wir wollten eigentlich aufnehmen direkt am Montag nach dem Spiel. An dem Montag, wisst ihr alle, war das Attentat in Mannheim auf den Planken. Das wäre der falscheste Tag überhaupt gewesen, um einen Zeitpunkt aufzunehmen, wenn zwei alte Herren über Eishockey reden. An dieser Stelle auch nochmal ganz viel Kraft für alle, die in irgendeiner Form davon betroffen waren, die damit zu tun haben. Wir wollen das hier nicht zur Seite schieben. Das ist schon nochmal ein Anliegen, das an der Stelle zu erwähnen.
Absolut, ja.
Wie gesagt, und der andere Podcast kommt die Tage, aber an dem Montag dann abends aufnehmen, das wäre so falsch gewesen. Ich fand's auch, und dann können wir vielleicht tatsächlich überleiten zum Eishockey, muss gar nicht in die Bewertung gehen. Ich fand's tatsächlich auch, ich weiß, Spielplan, dies, das, aber einen großen Fehler, das Spiel gegen Frankfurt so durchzuführen. Ich habe es für einen komplett falschen Zeitraum gehalten. War deshalb auch bewusst nicht da, aber um jetzt mal den Bogen dann zum Eishockey irgendwie zu kriegen. Die Adler haben ein Derby immerhin noch gewonnen in der Saison, Phil.
Verrückt, ne? Und Frankfurt hat sich für die Pre-Playoffs qualifiziert. Der Gag hielt sich ja lang, von wegen Mannheim gewinnt kein Derby in dieser Saison und Frankfurt qualifiziert sich nicht für die Playoffs.
Es gab übrigens schon mal eine Saison, in der die Frankfurter alle Derbys gewonnen haben. Das war die Saison in der NHL-Lockout.
Letzte Friedrichspark-Saison, ne?
Ja, wo die Reihe Hecht, Edgerton, Corbe damals, Mannheim genannt, von Michael Leopold hat das damals, glaube ich, etabliert, die Frankfurter im Halbfinale rausgeschossen hat. Insofern, liebe Löwen, egal ob ihr alle Derbys gewinnt, am Ende der Saison geht es auch trotzdem früher raus. Es sieht auch jetzt so aus momentan. Sie liegen aktuell 1-0 hinten in Spiel 2. Aber zurück, pardon. Du warst am Reden und ich habe reingequatscht. Wir sind schon wieder in alter Form.
Ja, nee. Ja,
alles wie immer.
Ja, alles wie immer. Nee, wie gesagt, ja, jetzt ist es anders gekommen. Mannheim gewinnt Derby und Frankfurt hat sich qualifiziert, auch wie du es ja jetzt gesagt hast, sein könnte, dass sie nach 2 Spielen dann doch Sommerpause haben, also sehr kurze Playoffs, sehr kurze Pre-Playoffs nur gespielt haben. Ansonsten, ja, war es Heimrecht gesichert, ja, in den letzten Tagen, aber was viel mit dem EHC München zu tun hatte und weniger mit der eigenen Leistung, die du im Saisonendspurt dann gezeigt hast.
Ja, da kommen wir dann jetzt auch noch drauf. Natürlich, wir wollen auch für euch da draußen schon mal, natürlich werden wir vorausschauen auf die Serie gegen München ein bisschen. Wir wollen aber schon auch jetzt nochmal auf die Saison schauen. Wir werden nicht mehr ganz zurückgehen. Wir hatten vorhin oft darüber gesprochen, das erste Saisonspiel der Adler war ein 6-5 gegen Graz. So weit geht's nicht zurück, sondern schon nochmal schauen, so auf die letzten Wochen, wie kommen die Adler jetzt in die Saison? An der Stelle Glückwunsch an Matthias Plachter. Den wichtigsten Treffer hat er schon gelandet vor den Playoffs. Zumindest gab es auf dem Instagram-Kanal Ultraschallbilder zu sehen. Dazu Glückwunsch. Ja, und dann schauen auf die Mannschaftsteile, nochmal auf die Saison. Es könnte sein, dass ich heute wieder der Bad Cop bin. Auch das könnte das Übliche sein. Und Phil muss mich da ein bisschen rausziehen, weil es geht für mich schon mal damit los tatsächlich. Phil, dass ich mir überlegt habe, was war denn so mein Highlight der Hauptrunde? Und dann, dann wird's schon schwer. So ein Heimsieg gegen Ingolstadt fällt mir ein. Es fällt mir ein klarer Sieg bei den Haien ein. Aber so richtig, wie soll ich sagen, Eishockey, was mich jetzt hier vom Stuhl geschossen hat, habe ich dieses Jahr echt wenig gesehen.
Ja, sprechen wir ja eigentlich schon die ganze Saison darüber, dass das keine Highlight-Saison ist, in dem Sinne von der Art und Weise, wie die Adler spielen.
Die Art und Weise. Wollen wir die Sendung von den letzten 2 Jahren nach der Hauptrunde raus oder
drei? Ja, du spielst natürlich schon ein bisschen anders als in den vergangenen Jahren. Vielleicht auch die Spielweise mit so ein bisschen Grund, dass du ein sehr verteiltes Scoring hast, was jetzt mit Blick auf die Playoffs, aber da kommen wir ja gleich noch dazu, vielleicht auch interessant ist.
Bist du jetzt gern mit rein hier schon, alles.
Ja, ja, bist du jetzt unberechenbar quasi, weil alle so ein bisschen scoren können. Also da haben wir schon viele auch zweistellig getroffen und so weiter, aber jetzt nicht diesen riesen Output gehabt in der Offensive. Oder schlägt es halt eben ins Negative um und keiner trifft halt, wenn es drauf ankommt, so groß, weil jetzt keiner sich als sehr großer Scorer erwiesen hat in den Playoffs. Aber ja, wenn du mich fragst mit den Highlights, da bin ich ziemlich bei dir, was du genannt hast. Tatsächlich dieses jüngste 4-3 nach dem International Break im Februar gegen ihn zu Hause, als Stefan Leubel in der 59. Minute war es dann, das 4-3 erzielt, so mit einem Handgelenkschuss. Schön, ein bisschen überraschend. Auch dieser 7-4-Erfolg in Köln, das war jetzt nicht das beste Eishockey, aber es war halt so ein munteres Scheibenschießen. Das hat zumindest Spaß gemacht zuzusehen, ja. Und so ein kleines Highlight noch tatsächlich war, glaube ich, nach dem ersten Erfolg gegen Augsburg zu Hause, haben wir beide Spiele gewonnen. Ich glaube, das war aber der erste, dieses 6-1.
6-2.
Ja. Whatever, als Dallas Aikens dann mit in die vor die Fankurve gegangen.
Genau, hat auf Robo gewartet, das war das
genau,
Spiel, ja.
Und hat dann diese Welle gemacht und mit den Fans und war, also ja, danach in der PK doch ergriffen gewesen über die Emotionen, die halt an diesem Abend vorgeherrscht haben. Das war auch so für mich so ein bisschen so ein Highlight, weil man ihn ja eher nicht emotional erlebt, wenn man mit Dallas Aikens zu tun hat. Und das war jetzt auch mal was Nettes. Sehr.
Ja, die Frage, die man immer wieder bekommt, lacht er mal. Ich kann es nicht beantworten. Also ich habe es noch nicht gesehen, aber ist eine Frage, die tatsächlich immer mal wieder von außen an mich geschickt wird über Kanäle. Liebe Grüße an der Stelle. Ein Highlight-Spiel müssen wir natürlich schon noch rausheben. Ich glaube, es ist die höchste Niederlage in der DEL-Geschichte gewesen, der Adler, ne? Daheim 9:3.
Höchste Heimniederlage,
ja. Höchste Heimniederlage, ja. 9:3 gegen Berlin, das war schon ein wilder Ritt.
Ja, war natürlich voll in dieser Niederlagenserie, die du hattest, Ende Dezember, Anfang Januar, bist du natürlich komplett auseinandergebrochen. Ich kann mich noch erinnern, du warst eigentlich absolut auf Augenhöhe. Hast eigentlich die Chance, jetzt weiß ich das Torverhältnis nicht, also wie es stand zu dem Zeitpunkt, hast aber, glaube ich, die Chance, zumindest auszugleichen zum 4-4, bekommst dann im Gegenzug aber das 5-3 und bist dann richtig auseinandergebrochen. Berlin hat es auch im Stil einer Spitzenmannschaft 60 Minuten voll durchgezogen und hat da auch, wollt unbedingt die 10 voll machen. Das war, ja, erinnert man sich natürlich so halb zurück. Nee, erinnert man sich natürlich zurück, ja. War schon stand auch
2-2, ja. Ich habe gerade den Ticker offen, ja.
Dann war Chance oder selbst Chance aufs 3-2 und dann das 3-2 bekommen im Gegenzug so und dann ja. direkt 4-2 nach einem Aufbaufehler und dann, ja, und dann nahm das Ganze seinen Lauf. Stimmt, das ist der dritte Treffer, war noch, glaube ich, am Ende des zweiten Drittels, aber das hat dann auch nichts mehr in irgendeine Richtung kippen lassen.
Ein wilder Ritt. Ein ganz wild. Ja, aber gehört halt auch dazu. Und
wenn man das so sagen, gehört dazu. Ich finde es auch gar nicht verkehrt. Also ich finde es verkehrt, ja. Wenn du 6 Spiele am Stück verlierst. Das ist nicht einer Mannschaft wie den Adlern würdig tatsächlich. Das muss man, glaube ich, so deutlich sagen. Ich finde es auch nicht verkehrt, wenn du so eine Niederlagenserie mal hast. Gerade Ende Dezember, Anfang Januar. Das kann natürlich immer mal passieren. Sie muss jetzt nicht gerade in der Art und Weise vielleicht vorkommen, vor allem nicht über 6 Spiele, aber dass du dann daraus zusammen rausgehst und gefestigt rausgehst. Und das haben ja die Adler auch getan und das haben die Spieler danach auch erzählt, dass uns das als Mannschaft noch mehr zusammengeschweißt hat und alles und sah danach ja auch aus. Also ja. Die Adler haben danach ja ergebnistechnisch gute Spiele abgeliefert, haben viel gewonnen. Bis zum zweiten Break. Du gewinnst dann auch nach der Länderspielpause, diesem U24, U25-Lehrgang, dann auch die ersten 2 Spiele. Wieder dieses 4-3 gegen Ingolstadt, was wir schon angesprochen haben, gewinnst dann in Augsburg 3-1 durch 3 Powerplay-Tore. Das sah alles okay aus. Und dann, wenn du auf die letzten Hauptrundenspiele siehst, dann hast du gedacht, okay, wo ist denn dieses Gefestigte hin, was
da waren wir hatten. Da hatten die Adler noch, wir müssen ja schon nochmal festhalten, das, was du gerade erwähnst, nach den Siegen, dann guckst du auf die Tabelle und denkst so Platz 3 drin, also 1 und 2 waren weg, da brauchen wir nicht mehr schauen, aber Platz 3 war da absolut noch im Bereich des Möglichen und eine Option. Auch gerade dann dieses Spiel in Bremerhaven war ja wichtig und Bremerhaven, ich hatte es dir schon gesagt, für mich ein unglaubliches Team dieses Jahr. Also für mich fast die Mannschaft des Jahres, weil die mit den Bedingungen, die die hatten, durch dieses, wie wollen wir es nennen, Unfall, also durch dieses Anbohren der Ammoniakleitung und die Sperrung der Halle. Und das hieß, die mussten eine Dreiviertelstunde nach Bremen zum Training fahren. Die haben in so einer Eisarena an einer Halle trainiert, die eher, ich glaube, da wird keine Oberliga gespielt.
Nee.
Matze, wenn du es hörst an der Stelle, lass gerne mal hören, was Bremen spielt, ja deutlich weiter drunten. Das heißt, die Spieler haben einen riesen Aufwand gehabt. Sie hatten fast nur noch englische Wochen. Wir erinnern uns an diese Nummer Back-to-Back gegen die Adler, Spielbeginn 18:30, weil du dann noch mit dem Bus nach Frankfurt gefahren bist. Am nächsten Tag, also das Spiel am nächsten Tag gehabt hast, das haben sie auch gewonnen und haben sehr souverän am Ende Platz 3 behauptet. Und das unter diesen erschwerten Bedingungen. Wir brauchen gar nicht mehr über Trainerwechsel vor der Saison und alles reden, sondern das, was da passiert ist, du hast auch das Spiel gegen Ingolstadt, wurde ja mit 0-5 gewertet. Und sich da so zu behaupten, also das war für mich wirklich weit über dem. Ich habe erwartet, dass die einbrechen danach.
Ja,
so wie das lief.
Ja, absolut. Habe ich auch nicht so erwartet in dem Stile. Also wirklich ganz großes Kino. Ohne Ironie und gar nichts. Also, es war wirklich ganz, ganz stark. Und gerade wenn du jetzt mal schaust, wer die Konkurrenten um halt diesen Platz 3 waren, ganz vorne natürlich erstmal Mannheim, weil sie lange Dritter waren. Und dann natürlich auch München, die sich stabilisiert haben unter Don Jackson ab Ende Januar, aber dann diese beiden Mannschaften zum Saisonende doch sehr gestruggelt haben, um mal das neudeutsche Wort reinzubringen. Und zwar, wenn du schaust, Mannheim, die letzten 5 Spiele, ein Sieg, das war der gegen Frankfurt, und gegen Berlin hast du dann noch einen Punkt geholt, als du knapp über 20 Sekunden vor dem Ende noch den Ausgleich bekommst gegen Berlin und dann auch noch
Aber verlierst. das Ziel war ja ein Punkt, habe ich gelernt.
Das Ziel war ein Punkt, ja.
Ich habe nach dem Spiel gelernt, das Ziel war ein Punkt gegen Berlin, weil damit Platz 4 gesichert war.
Ja.
Weil man das im Eishockey so gut planen kann.
Das ist immer super. Und ja, München hat aus den vergangenen oder aus den letzten 7 Hauptrundenspielen 5-mal verloren. Einer der 2 Siege war dieser 2-0-Erfolg gegen Mannheim. Und das, ja, wo Mannheim sich aber mehr oder minder auch selbst geschlagen hat durch seine, ja, wie soll man sagen, Uneffizienz im Powerplay, keine Ahnung. Ja, aber das zeigt einfach, wie man die letzten Spiele in der Hauptrunde halt bestreiten kann. Entweder so wie Bremerhaven oder auf der anderen Seite halt so wie Mannheim und München.
Ja, zumal, also ein Lowlight möchte ich dann doch nochmal ansprechen dieses Jahr, und das finde ich schon nochmal bemerkenswert. Wir haben ja seitdem nicht mehr gesprochen, weil das auch das Wochenende war, was ich anders verbrachte als gedacht oder an einem anderen Ort als gedacht. Wintergame. Also dieser Auftritt, Derby, Wintergame, Stadion. Und dann so sich zu präsentieren als Team, wenn du vorher irgendwas erzählst von wegen wichtig und Fans und tralala und wir wissen um die Bedeutung und all dieses, das, was du halt so erzählst, was die Leute hören wollen, und dich dann gegen eine keineswegs besonders überzeugende Frankfurter Mannschaft so zu präsentieren, war für mich, weil trotz des 3 zu 9 gegen Berlin, so ein Spiel gibt es dann einfach mal in so einer Serie, und auch 6 Niederlagen in Folge, ganz mal gegen in der Saison, es ist immer eine Frage, wie du dich präsentierst, aber das ist für mich tatsächlich das absolute Lowlight der Saison bis jetzt. Also da geht für mich nichts drunter an Spielen.
Ja, rein von der Leistung, die gezeigt wurde, und der Rahmen, den es dazu gab, also das Wintergame, ja, kann man das schon so absolut so sehen, keine Frage.
Hast du, jetzt kommen wir wahrscheinlich gleich zur Millionenfrage direkt als Einstieg, weil wir machen es ja hier nicht drunter. Aber hast du eine Erklärung dafür, für diese Schwankungen? Ich möchte es mal erklären, ein bisschen, was ich damit meine. Mir geht es gar nicht darum, dass du Spiele verlierst. Du wirst nicht 52 Spiele auf höchstem Niveau performen können, unbenommen. Aber dass du häufig, also dass du die Mannschaft siehst in Spielen, wo sie echt arbeitet wie die Tiere, das ist ja auch ein intensives Eishockey, was Aikins da spielen lässt, wo du auch echt was für tun musst und wo du in guten Phasen eben siehst, wie es aussehen kann, dann gewinnst du deine Spiele eben mit, ich sag mal, 3-1 oder so. Also Aikins ist schon ein Trainer, der lieber ein 3-1 sieht als ein 6-5 oder so. Also auch von der Art, wie er es spielen lässt. Und dann siehst du, wie geskatet wird, wie intensiv es sein kann. Aber dann siehst du auch so viele Auftritte, wo immer der einfache Weg gewählt wird, wo die Spieler nicht zum Tor gehen, wo keiner in the crease steht, um den englischen Begriff zu benutzen, also vom Tor parkt, weil es da einfach auf die Socken gibt, wo zu oft die Option gewählt wird, die dir einfacher ist in dem Moment und die keine Arbeit bedeutet. Weil das ist so das, was mich wahnsinnig macht. Du hast einen Großteil der Spiele, die du verloren hast, wenn du diese anguckst, verlierst du, weil das Team nicht bereit ist, genug zu arbeiten in den Spielen für den Erfolg. Und das ist was mich total, also wo ich bisher keine Erklärung dafür finde.
Eine Erklärung habe ich auch keine. Was ich mich natürlich frage in dem Zusammenhang ist, ob es vielleicht am Kader liegt, in dem Sinne, dass du einen vollen Kader hast, die ganze Saison über. Du warst ja sehr, sehr gesund. Das ist ein Punkt, den hattest du in Mannheim in den Jahren zuvor ja nicht. Ich weiß noch, unter Bill Stewart, da hast du teilweise mal 11 Verletzte gehabt in der Saison. Das ist ja dieser Spielzeit überhaupt nicht vorgekommen. Und ja, hast auch 11 Ausländerlizenzen vergeben. Tim Lowell, der junge US-Amerikaner, der noch verpflichtet wurde, hat ja überhaupt nicht gespielt. Da fragt man sich schon, hat man jetzt nur 11 Ausländerlizenzen vergeben, weil man halt eben 11 hat? Und allgemein wurde ja sehr wenig rotiert dafür, dass du ganz viele Spieler auf der Bank hast. Ich meine nicht, dass von der Anzahl, die rotiert wurde, also wurde ja eigentlich jeden Spieltag rotiert, gerade jetzt nach der Februarpause, sondern die Anzahl der Spieler. Du hast Eric Huber, der nur 8 Spiele gemacht hat, du hast einen Sam Soramies, der nur 2 Spiele gemacht hat und so weiter. Also auch ein Zach Leslie, der während der Deutschlandcup-Pause, also im November verpflichtet wurde, kam jetzt auf 12 Saisonspiele. Was ich damit sagen will, ist, so wirklich einen festen oder einen starken Konkurrenzkampf, den du natürlich ausrufen kannst mit so einem großen Kader, hast du gar nicht gehabt. Also in der Verteidigung konnten sich die Spieler relativ sicher sein. Leon Gawanke und Nik Žižek haben sogar nie überzählig gesessen. Nik Žižek war mal gesperrt. Das ist schon überschaubar gewesen vom Konkurrenzkampf. Auch die U23-Spieler, ohne dass ich jetzt sagen möchte, dass die irgendwie abgefallen wären.
Aber da war ja auch keine Option da. Also man hat ja einen
Aber
Kader gebaut,
richtig.
der so breit war ohne Ende, aber da hat man ja sich ja keine Option
Aber die
gegeben, oder?
konnten sich
Ja?
natürlich auch sicher sein, dass wenn die Kaderliste voll sein soll, dass die halt auch draufstehen. Yannick Broske, Maxi Heim und dann Fabrizio Pilou in der Verteidigung. Paul Meier hat ja auch das eine oder andere Spiel bekommen, aber natürlich, ich glaube, 2, 3 maximal. 2 waren es, glaube ich. Das ist von den Jungadlern wurde keiner eingesetzt. Die haben zwar alle mittrainiert. Nicht alle mittrainiert, haben ein paar mittrainiert mal über einen längeren Zeitraum und regelmäßig, aber eingesetzt wurde keiner von den U20 Jungadlern. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, wenn du sagst, ne, diese geh vors Tor, nimm nicht den leichten Weg, ne, sondern schon
Ja.
schmeißt dich voll rein. Diese Phasen gab es, aber diese Phasen, wie du es richtig gesagt hast, gab es nicht immer und vielleicht ist ein Punkt davon. Ist so ein Gesamtbild wird ja durch mehrere Punkte zusammengesetzt. Aber ein Punkt davon könnte ich mir vorstellen, dass es der meiner Meinung nach fehlende Konkurrenzkampf ist, wenn du schon die Spieler zur Verfügung hast.
Ja, wobei, und das find ich einen ganz spannenden Gedanken, weil den hatte ich bisher in der Form nicht. Weil, und das ist dann für mich die andere Seite davon, weil ja trotzdem bis zuletzt, du hast die Defensive angesprochen, aber offensiv gibt es ja eigentlich nur eine Reihe, die dauerhaft zusammenspielt in letzter Zeit. Und ansonsten stehst du vor den Playoffs und denkst so, wie die 12 jetzt aussehen und wer da spielt. Klar kannst du dir ein bisschen was zusammenbauen, aber so einspielen, reinfinden, Struktur finden, Automatismen finden, bis zum Play. Also das habe ich die letzten, ich hab fand da ein relativ wildes Rotationssystem vor.
Ja, total. Solange die Ergebnisse noch gestimmt haben, konnte man natürlich schon sagen, es wird mal alles ausprobiert, ne? Also mal alle Optionen gecheckt, was geht noch. Sowas kannst du natürlich machen vor den Playoffs. Aber man hat schon ein bisschen das Gefühl, es hat die Jungs doch am Ende eher ein bisschen mehr verunsichert als jetzt gestärkt, von wegen, ah, okay, wenn wir das probieren, das funktioniert noch nicht so, wenn wir das probieren, das ist ganz gut. Da bin ich auch beim Thema Powerplay. Also das ist, ohne jetzt vorweggreifen zu wollen auf die Serie gegen München, aber das ist schon was mich brennend interessiert für die Playoffs. Wie funktioniert das Powerplay, wo ja sehr, sehr viel experimentiert wurde, auch nach der zweiten Länderspielpause im Februar, also teilweise auch mal mit 5 Stürmern in Augsburg, hast du mit 5 Stürmern
Ja,
gespielt,
da hatten
das
wir es
war.
drüber, ja.
Ja, das sah sogar auch gut aus, mit auch einem Daniel Fischbuch an der blauen Linie. Zach Leslie, wenn er gespielt hat, hat er auch Powerplay gespielt. Du hast noch einen Jordan Schwartz, der Powerplay spielen kann, der in dieser Saison kein großer Faktor bei 5 gegen 5 war, aber im Powerplay schon eine Waffe ist. Dann hattest du Spiele, da hat das Powerplay komplett geklickt. Dann hattest aber auch Spiele, da hat das Powerplay wie in München jetzt jüngst gar nicht geklickt gegen Berlin. Letzter Hauptrundenspieltag, machst du plötzlich 3 Powerplay-Tore, gewinnst das Spiel am Ende trotzdem nicht, aber du machst 3 Powerplay-Tore. Also da bin ich sehr gespannt, wie dieses Powerplay, wie gesagt, wo da ja sehr viel experimentiert wurde, auch mit
Ja.
Blachter, der alle Positionen im Powerplay schon
Außer
gespielt
dem
hat.
Bumper vom Tor oder so, den hat er noch
Den hat
nicht
er, nee,
gespielt.
der hat alle gespielt.
Alle? Okay.
Alle.
Dann.
Und ja, das war Bin ich sehr gespannt. Bin ich sehr
jetzt, gespannt. Jetzt ergänze ich das dann aber mal. Ich bin auch deshalb gespannt darauf, weil Münchens beste PK der Liga hat. Und mit Niederberger ja auch da einen hinten dran hat, der, wenn er einen guten Tag hat, wenn der eine gute Serie hat, wird es schwer zu gewinnen, sagen wir so. Und damit hast du...
Nee, keine Frage, ja. Ja, so. Sorry, ich wollte gar nicht.
Ja. Und wie soll ich sagen, du triffst aufs beste Penalty-Killing der Liga. Wir wissen, dass Don Jackson, was das PK angeht, oder die Münchner unter Don Jackson, das schon eigentlich etabliert hatten seit vielen Jahren, diesen unglaublich aggressiven Vorcheck oder dieses unglaublich aggressive Penalty-Killing und haben da die beste Quote der Liga. Insofern wird das schon eine Herausforderung. Die Adler aber weit über 20% dieses Jahr, also das könnte... Wird ein Faktor werden auf jeden Fall, aber das mich macht auch so, wie soll ich sagen, wir reden jetzt kurz vor den Playoffs und ich habe mir da mal die Frage gestellt, Hauptrunde, du hast 52 Spiele. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass mir so schwer fällt, so die großen Highlights rauszunehmen. Aber mir fällt es auch schwer, den Spieler der Saison für mich so rauszufinden. Da hätte ich vielleicht zwei im Angebot. Du musst jetzt nicht wiederholen. Du hast ja bei Bully Podcast Grüße an Helmut an der Stelle. Arno Tiefensee genannt. Das wäre einer von beiden für mich. Kommst du auch drauf, wer der andere wäre, oder?
Für mich wäre es tatsächlich, wenn man noch überlegt, Luke Esposito. Aber ich wüsste jetzt nicht, wer es bei dir ist tatsächlich.
Also ich bin bei Markus Hennekane, den ich sehr stabil fand über einen sehr langen Zeitraum. Mhm. Also den würde ich da bei dieser Kritik an der Arbeitsethik auch wirklich rausnehmen. Den fand das ist für mich so der Spieler, der am stabilsten dauerhaft hohes Niveau abgeliefert hat in der Saison.
Ja, für Markus muss ich sagen, hat es mich unglaublich gefreut, weil er in dieser Saison tatsächlich mal gezeigt hat, konstant, was er eigentlich in den anderen Saisons, in der er in Mannheim war, schon angedeutet hatte. Also diese läuferische Stärke, dieser unbändige Einsatz und auch gerade die PK-Stärke und dann, ich glaube, das gerade bei 5 gegen 6 in den meisten Fällen, da möchtest du, wenn du mit 6 Spielern auf dem Eis bist, möchtest du nicht Markus Hennekane als Gegenspieler haben. Ich glaube, der geht dir richtig auf die Nerven und er war auch dafür verantwortlich, gerade als die Adler Ende November, Anfang Dezember dann Spiele mal 2-0, 2-1 gewonnen haben, also auch durch Empty Netter viele Spiele gewonnen haben, dass er da viele Pucks hat, dass er viele Zweikämpfe gewonnen hat in der eigenen und dadurch der Empty Netter zustande kam. Und das freut mich unheimlich für ihn, wie gesagt, und dass er dann offensiv auch noch produziert mit seinen 12 Toren dann. Und Markus Hennekane definitiv zu nennen, bin ich voll bei dir. Und Luke Esposito aus diesem...
Topscorer. Wenn du mich das gefragt hättest, wer der Topscorer der Adler ist, ohne der Blick auf die Statistik hätte ich ihn nie genannt.
Hätte ich ihn auch nicht gesagt, tatsächlich. Und das wollte ich nämlich gerade sagen, nicht aus dem Grund, weil er Topscorer wurde, sondern weil, wenn man ihn, ich erinnere mich zurück, als es hieß im Sommer, Sommer, weil es wärmer wurde, die Adler Mannheim verpflichten Luke Esposito und dann geht man ja so ein bisschen die Reihen durch und da hast du ihn bestimmt, habe ich ihn zumindest nicht, als Nummer 1 Center gesetzt oder von mir aus auch Center der zweiten Reihe, der viel Powerplay spielt und der am Ende 16 Saisontore macht, bei den Spielern, die sonst noch im Kader sind, von daher ist für mich Luke Esposito schon eine positive Überraschung der Saison.
Absolut.
Wo man sich aber trotzdem auch fragen muss, ob er bei den Adler Mannheim diese prominente Rolle, wie soll ich es jetzt sagen, spielen muss. Er hat's ja schon bestätigt.
Ja, aber genau das wäre jetzt die Anschlussfrage gewesen.
Ja, aber eigentlich hast du ja auch Spieler im Kader, die eigentlich vor ihm stehen müssten. Aber genau. Eben nicht diese Rolle gespielt haben. Ja.
In einem Team voller Stars, Plachter, Michaelis, Reichel, such sie dir aus. Also meine Frage wäre gewesen, it's a bug oder it's a feature, dass du sozusagen zum einen keinen Top-Spieler hast, was das Scoring angeht und einfach sagst, hey, mir kommt alles über die Kadertiefe. Also ist das sozusagen ein Fehler im System oder ist das an Qualität? Und auch genau die Frage bei Esposito, das ist total stark für ihn, ein Spieler, den, wo bei der Verpflichtung auch eher so, mal gucken, ob das so, das ist auf einmal dein Topscorer. Es sind trotzdem immer Fragezeichen dabei gewesen, aber die Reihe funktioniert, in der er spielt. Das ist auch die einzige, die dauerhaft momentan etabliert ist. Übrigens mit zwei Spielern, die wir gerade genannt haben. Und auf der anderen Seite hast du so viele Spieler, wo du denkst, das ist aber nicht das Niveau, von dem ihr selbst glaubt, dass ihr damit zufrieden seid, oder? Also von den Qualitäten, die diese Spieler haben, ich nenne jetzt wirklich mal bewusst Marc Michaelis, der am Anfang oder der lange Zeit auch schwer zu tragen hatte an diesem C. Also Marc Michaelis hat das C, das Trikot irgendwie gefühlt 10 Kilo schwerer gemacht, ganz oft. Gerade auch dann in dieser Niederlagenserie. Und wenn du mit ihm gesprochen hast, gab es immer Verbindung. Also für den bedeutet das extrem viel, in Mannheim zu sein. Und als Aikens mal diese Nummer hat, diesen Satz sagte, wir haben Spieler, die sich zu viel um diesen Standort kümmern oder denen es zu viel bedeutet, hier zu spielen, weil sie sich dann zu viel Gedanken machen, zu viel Last machen, war sofort Marc Michaelis da. Oder ist das sozusagen das Paradebeispiel dafür? Aber da sind schon ein Haufen Spieler dabei und ich habe ja eben einen rausgehoben. Da muss mehr kommen, als das, was gekommen ist in dem Jahr.
Ja, bin ich bei dir. Und von wem auch mehr kommen muss, sind so ein bisschen die Nachverpflichtungen, die, glaube ich, gar keine große Rolle spielen werden. Aber einer müsste eigentlich eine große Rolle spielen, um jetzt einen hervorzuheben. Und das ist natürlich Austin Ortega, der leider noch gar nicht gezündet hat. Der aber natürlich, wenn er trifft und da der Knoten platzt, natürlich ein großer Faktor sein könnte. Aber das ist Stand jetzt, wenn ich so drauf blicke, eher natürlich Wunschdenken als Realität.
Ich halte die Ortega-Verpflichtung, ich halte die bis heute für einen Kardinalfehler in dem gesamten Gebilde, weil dir wurde das ganze Saison über erzählt, jeder Spieler, das ist sozusagen jetzt meine Sicht, muss eine 10 von 10 sein, nur dann kommt er in den Kader, er muss charakterlich mega top sein, dann sind wir bereit für einen Spieler wie Ortega, wo du weißt, er hat an den Standorten der DL, wo er war, verbrannte Erde hinterlassen. Egal, ob beim kommenden Gegner. In Berlin war er damals der einzige Spieler, der gesagt hat, er geht lieber in die KHL, als den Gehaltskürzungen zuzustimmen. Während Corona bei den Eisbären, er war der einzige Spieler bei den Eisbären zu der Zeit, der das gesagt hat. Ein Spieler, der nachweislich gezeigt hat, dass Team First nicht so ganz für ihn gilt, nennen wir es mal so. In ein Team zu holen, dem du dir das ganze Jahr erzählst, wir stehen als Familie zusammen, für mich sind die Spieler als Menschen wichtiger denn als Spieler, wir holen hier nur Spieler, die einen absoluten Charakter haben. Dann bist du in einer Situation, wo es sportlich nicht gerade gut läuft zu dem Zeitpunkt, wo du eben noch die Lizenzen hast und holst dann einen verfügbaren Spieler, der gezeigt hat, dass er die Qualität hat, unbestritten. Der gezeigt hat, dass er sportlich weiterhelfen kann, auch unbestritten. Der aber all das auf den Kopf stellt, was du das ganze Jahr öffentlich erzählt hast. Wow. Und jetzt stehst du da und denkst so, so richtig geholfen hat er bisher nicht. Ich tue mir, ja, also ich finde, das ist für mich immer noch so der größte Bruch in dem, was Aikens mit dem, was er über seine Menschenführung und seinen Kaderbau erzählt hat im Verhältnis zu den Handlungen. Und da bin ich gar nicht bei der PEK, bei dieser Pressemitteilung damals zur Verpflichtung von Sam Soramis, die ich weit, also maximal fragwürdig fand, um es nochmal zu erinnern. Wer es nicht mehr weiß, einfach nachlesen, findet ihr auf der Seite, der Adler ist noch verfügbar. Aber das fand ich an der Stelle jenseits des Sportlichen schwierig, womit für mich auch die Frage wäre, also für das, was, wir reden ja hier über Tabellenvierten, als wären sie abgestiegen, muss man auch mal sagen, mal wieder. dachte ich gerade so, aber für das, was an Qualität da ist, auch das, was für an Geld da ist in diesem Kader. Also die Adler haben mit Abstand das höchste Budget der Liga. Da müssen wir überhaupt nicht drüber rumreden. Ist das Ergebnis dieses Jahr viel zu wenig und wir brauchen nicht über Trusted Process reden, wenn du wenige Spieltage vor Schluss dich daheim von Iserlohn vorführen, also teilweise erstmal vorführen ist ein partes Wort, aber für Iserlohn ging es halt um richtig was und so wie die Adler gespielt haben, hast du lange Zeit nichts Gefühl gehabt. Und das ist es, was es so schwer macht, so manches für glaubwürdig zu empfinden, was dir erzählt wird.
Jetzt haben wir viel schon über die Hauptrunde gesprochen, haben ja natürlich auch München schon angeteasert und auch da schon die ein oder andere einen oder anderen Punkt reingebracht. Am Sonntag geht's los. Heimspiel in der SAP Arena, 14 Uhr, Spiel 1 gegen den EHC. Was für eine Serie erwartest du denn? Ist ja eine Serie, die auch schon ein bisschen Vorgeschichte hat, natürlich.
Ja.
17, 18er und natürlich auch der 18er, 19er Story.
Steven Pinisotto, wie ich still remember und never forget. Plachter wird in München in dem Leben auch nicht mehr geliebt. Ich muss ehrlicherweise sagen, Mannheim-München waren für mich immer besondere Spiele in den letzten Jahren. Die waren auch immer untereinander besonders. Das war immer nochmal ein anderes Niveau als zu anderen DEL-Spielen. Das ist so letztes Jahr so ein bisschen abgeflaut zum ersten Mal, also dass da die Hauptrundenspiele nicht mehr das Niveau hatten. Jetzt wissen wir auch beide, Auswärtssiege sind lange her in der Serie, deshalb ist es bei den beiden Teams, deshalb ist Heimrecht wichtig. Für mich ist es hat zwei Ebenen. Die eine ist, es ist für mich das Duell der Enttäuschten. Also weder Mannheim noch München können damit zufrieden sein, dass sie im Viertelfinale aufeinandertreffen. So, weil sie beide auf 4 und 5 einfach stehen. Wäre es ein Duell 3 gegen 6, wäre wahrscheinlich ein Team enttäuscht und das andere wird sagen, ja, okay, aber so ist es ein Duell der Enttäuschten. Grüße an die Münchner Podcast-Kollegen von Packmas an der Stelle, deren aktuelle Sendung kam heute Dienstag raus mit Vorschau. Die klang auch wenig begeistert über das, was sie da so sehen. Das ist so das eine, diese eine Ebene. Und die zweite ist, ich merke, meine Vorfreude ist diesmal, Playoffs sind immer geile Zeit und machen immer Riesenspaß und alles. Aber dieses Jahr ist es für mich irgendwie so, eigentlich ist es, Entschuldigung, Apple, jetzt werden wir wahrscheinlich wieder mit explizit versehen, es ist scheißegal, wer diese Serie gewinnt. Weil egal, wer von den beiden weiterkommt, für den ist im Halbfinale Schluss. Ich sehe, also ich lasse mich da gern irgendwann eines Besseren belehren, aber ich sehe kein Bild der Welt, in dem für mich eine der beiden Mannschaften in Ingolstadt oder Berlin in der Serie über 7 Spiele vorbeikommt, so wie sie sich präsentiert haben. Also, und die entscheidende Frage ist dann tatsächlich, wer kann mehr zulegen von beiden? Wer hat mehr drauf? Wer hat mehr im Tank? Die Adler haben eine durchweg gesunde Mannschaft. Den Vorteil, dass Sousa ist die ersten beiden Spiele gesperrt. Deshalb so der Top-Torjäger der Münchner. Die Münchner sind ja offensiv auch extrem dünn durch die Saison gegangen, wenn du es dir anschaust, wer da getroffen hat und wie sich das verteilt hinter der Sousa. Dann hast du noch Hirose, der nach einer Verletzung zurückkommt, wo nicht klar ist, ob er bis Sonntag fit sein wird. Deshalb ist für mich auch klar, die Adler müssen diese ersten beiden Spiele ziehen, wenn sie die Serie gewinnen wollen, weil du hast einfach den Top-Stürmer des Gegners nicht auf dem Eis, du hast alle Spieler verfügbar. Dir steht komplett das Team zur Verfügung. Die Serie an sich wird wieder mit vielen Emotionen begleitet außenrum. Wir wissen auch, was Don Jackson in den Playoffs seinem Team mit auf den Weg gibt, wie das dann auf dem Eis aussehen wird. Wir werden viele unschöne Szenen haben. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ich sehe, muss ich auch sagen, den Trainervorteil ganz klar auf Münchner Seite, was die Erfahrung angeht, was die Erfahrung für Playoffs in der DL angeht. Ich bin sehr gespannt aufs Torhüter-Duell. Ich finde, da haben wir jetzt zu wenig drüber gesprochen bei den positiven Dingen. Die Entwicklung, die Arno Tiefensee dieses Jahr nochmal genommen hat. Und mein Gott, hey, das ist jetzt das dritte Jahr Playoffs, was er spielt. Man denkt immer noch, der Junge ist gefühlt, der ist 25, der ist 22, ne? Und das ist so beeindruckend, wie der die nächsten Schritte einfach genommen hat. Mal nebenbei erwähnt, junge Torhüter. Die Adler erinnern sich mit Sicherheit noch, was letztes Jahr Hildebrand mit den Berlinern gezeigt hat in dieser Serie. Stettmar hat ihm den Rang als Nummer 1 klar abgelaufen. Auch da beeindruckende Entwicklung. Aber Tiefensee mit 22 Jahren, könnte es sein, dass wir den nicht mehr so lange in Mannheim sehen, bei dem, was man so hört. Insofern sollte man das nochmal genießen, was so ein junger Kerl da aufs Eis zeigt. Außerdem ist er ein extrem geiler Typ. Außerhalb kann ich nur jedem ans Herz legen. Für mich wirklich, ja, großartig. Also toll, das zu sehen. Und auch klar die Nummer 1 natürlich mit Blick auf die Playoffs. Aber insgesamt, Duell der Enttäuschten. Für mich ist tatsächlich die Frage, welches Team von beiden kann mehr zulegen gegenüber dem, was sie in der regulären Saison gezeigt haben. Welches Team kann dem Anspruch gerecht werden? Es ist ja immer so der Glaube, man legt dann den Schalter um und dann geht es schon nach dem Motto, wir haben immer dieses Gerede, wir haben die Qualität im Kader, wir haben die guten Spieler. Wenn das alles zusammenpasst, wird's gut. Ja, wird's, aber nur bis zum gewissen Punkt. Das haben wir in Adlern viel zu oft in den letzten Jahren gesehen. Das haben die Münchner letztes Jahr gesehen gegen Bremerhaven, wo dann halt doch Frühschluss war. Und fürs Viertelfinale wird's reichen, aber damit ist dann auch Feierabend.
Klar, wird's fürs Viertelfinale reichen.
Für ein Viertelfinale kann es noch reichen.
Also, ja, du meinst jetzt für Mannheim explizit, ja, ne? Weil, klar, wir spielen ja beide schon Viertelfinale, ja. Lässt sich jetzt gar nicht viel ergänzen oder viel sagen. Ich bin da im großen.
Du hast mich reden lassen, das war dein Fehler.
Ja. Was heißt Fehler? Warst du gerade im Flow. Ja. Und aber zur Ergänzung noch, bei den Adlern, weil du gesagt hast, sind komplett gesunden. Also Felix Brückmann ist natürlich noch angeschlagen, da muss man schauen, ob es reicht, dass er sich dann zumindest, weil ich bin da voll bei dir, Arno Tiefensee die Nummer 1 ist, dass er sich auf die Bank setzt und Alexis Crowell dann die Nummer 3 ist, für die er geholt wurde zur Absicherung. Und Chris Bennett ist angeschlagen aus dem Spiel gegen Berlin raus. Da muss man auch abwarten, ob das funktioniert. Aber da bin ich auch voll bei dir. Du musst es natürlich nutzen, dass Chris D'Souza jetzt erstmal die 2 Spiele fehlt und aber auch völlig zu Recht fehlt.
Ah ja, das ist kein
Vergehen. Müssen wir gar nicht aufmachen, das Thema. Völlig zu Recht fehlt die 2 Spiele und das musst du nutzen. Und dann ist es auf jeden Fall schon mal einfacher in der Serie. Wenn Chris Bennett fehlt, Austin Ortega hat jetzt zuletzt nicht gespielt, beide spielen Powerplay, beide können Chris Bennett war der Bumper, eher Ortega spielt auf der linken Seite, aber trotzdem kannst du das so ersetzen. Ich habe Jordan Schwartz ja schon erwähnt, wir haben es von den Special Teams gehabt, dass es natürlich was anderes ist. Du kannst über 23% in der Saison sammeln an Powerplay-Quote. Wenn du aber in der Serie gegen das beste PK spielst, der Hauptrunde, dann kann das natürlich auch ein bisschen anders aussehen. Wie gesagt, sehr interessant zu beobachten. Für mich mit der spannendste Punkt, für mich auch ein entscheidender Punkt, was du über Don Jackson gesagt hast, was Erfahrung angeht, was auch gewisse Tricks und Kniffe angeht, bin ich auch voll bei dir. Und das wollte ich noch sagen, Powerplay, Jordan Schwartz, ist natürlich ein Spieler, den kannst du da mal reinwerfen, wenn es vielleicht nicht laufen sollte nach den ersten 1-2 Spielen, weil, wie gesagt, bei 5-5 ist er eigentlich kein großer Faktor in dieser Saison bisher gewesen. Im Powerplay kann er aber eine Waffe sein und das ist gut, dass die Adler den haben, was jetzt mit Blick auf die Tiefe und mit Blick auf, wir können vielleicht hier und da reagieren. Damit sage ich aber nicht, dass die Adler diese Serie gewinnt. Sie sind aber trotzdem rein von dem, was beide Mannschaften gezeigt haben, vielleicht leicht favorisiert. Trotzdem, du spielst hier gegen München und du hast ja auch gesagt, eigentlich schon seit vergangener Saison, es ist abgeflacht, diese besonderen Partien in der Hauptrunde gegen München, weil es auch einfach das Niveau der beiden Mannschaften abgeflacht ist. Ich meine, die Adler, vergangene Saison, Chaos mit der Entlassung von Lundskog und Axel Alavara, dann der Übergang zu Dallas Eakins, der sich da auch erstmal ein Bild gemacht hat und es, ja,
Pre-Playoffs
so ein
zur
bisschen auf dich
Erinnerung, für
zukommen
alle,
lassen,
die
bist
sich
du,
nicht mehr erinnern.
genau,
Ja.
bist da in die Pre-Playoffs dann gekommen, bist jetzt auf Platz 4, also gab es da schon eine Verbesserung, wenn man das so sehen möchte, klar. Ist es ja auch tabellarisch, ist eine Verbesserung. Und auch spielerisch war das eine Verbesserung zur vergangenen Saison. Aber München war auch in der vergangenen Saison Fünfter unter Toni Söderholm noch. Die Älteren werden sich erinnern. Hat dann im Viertelfinale Wolfsburg gesweept und ist dann, wie von dir ja angesprochen, sang- und klanglos, aber dann im Halbfinale gegen Bremerhaven ausgeschieden, weil es eben, ja, weil du halt auch diese Leistungen gezeigt hast, die du gezeigt hast, weil du im Durchschnitt bist und eben dann, also im oberen Drittel Durchschnitt bist und dann halt auf Platz 4 oder 5 landest, wie die Adler und die Münchner jetzt auch. Von daher, ja, Duell der einzigen Branchenführer jetzt, das Duell der Enttäuschten so ein bisschen,
Ja,
definitiv.
wobei Branchenführer, Grüße nach Berlin, also einzig, ja, aber Grüße nach
Ja,
Berlin und
ja.
ich, ja, muss einfach,
Einzige,
also
klar.
weißt
Du
du, der
hast
Punkt ist ja, wie viele Meistertitel haben die Adler seit 2016 geholt? Einen.
ja, gar keine
Ja,
Frage, gar keine Frage. Aber
nein,
du hast
schon,
ja
aber das Selbstbild ist ja immer da. Wir
zwischen
erzählen das ja
15
auch
und
jedes
19,
Jahr vor der Saison.
zwischen 15 und 19 waren es halt Mannheim und München, die ja die Titel und das sich aufgeteilt haben, diese 5 Titel. Deswegen, einzige Branchenführer, klar, dass Berlin jetzt an den beiden vorbeigerannt ist und nur noch im Fernglas zu sehen ist, ist ja überhaupt keine Frage.
Ja, nein, also du hast auf der einen Seite ein Team, wie soll ich sagen, das viele gute Namen holt, die es dann aber nicht schaffen, sich entsprechend zu entwickeln mit Mannheim und wo du auch Spieler dabei hast, die immer wieder Probleme haben von ihren 22, 23 Minuten und Powerplay, wo sie gar nicht vom Eis müssen runterzukommen in ihren Teams, egal wo sie dann spielen in der Liga und dann auf einmal sozusagen dritte Reihe in Mannheim spielen, nur noch 13 oder 16 Minuten Eiszeit kriegen und im Powerplay dann halt zweite Formation eine halbe Minute. Und auf der anderen Seite hast du ein Team, das für mich sinnbildlich dafür steht, wenn du zu lange an dem festhältst oder an den Leuten festhältst, denen du den großen Erfolg verdankst. Also München ist für mich ein Team, die es verpasst haben, ihren Kader so umzubauen, dass er wie soll ich sagen, die haben einfach die Auffrischung im Kader verpasst. Und zwar seit Jahren. Also München, wenn ich mehr drauf schaue, dann sind das alles tolle Spieler, die schon viele Jahre da sind, aber die sind halt irgendwann sind es halt nicht mehr die Jüngsten. Entschuldigung, bin selber kein Junger. Aber das ist für mich so sinnbildlich dafür. Übrigens ein Spieler, der dieses Jahr sein bestes Jahr in München hatte, Markus Eisenschmidt. Mal gucken, wie der Playoffs spielt. Also wenn der mal wieder zu seiner Playoff-Form seines ersten Jahres finden würde, dann wäre die Serie aber sehr schnell, würde die Serie sehr schnell Richtung München kippen. Aber beide Teams stehen sinnbildlich für eine Art Kader zu bauen, der, wie formuliere ich es jetzt, der momentan nicht funktioniert, weil andere es besser und innovativer machen. Ich glaube, das ist so das, was es trifft. Und andere eben auch jetzt eine gewachsene Struktur haben, aber es schaffen da drumherum anderes zu bauen. Also Bremerhaven mit seiner, soll ich sagen, die scheißen sich gar nicht, die spielen egal wo ihren Stiefel runter an ihre Struktur. Bremerhaven kannst du die Trikots ausziehen, du weißt, dass es Bremerhaven ist, so wie die spielen. Dieser Trainerwechsel, wie die das gemanagt haben, die Goalkeeper, die sie haben, jetzt kommt wahrscheinlich Leon Hungerecker nach Bremerhaven für Franz Repp. Was jetzt so schlecht dann auch, was es du auch nicht so viel schlechter macht. Also da passt schon. Also das sind andere, wenn ich sehe, wie gut es in Ingolstadt halt dieses Jahr funktioniert. Klar hatten die letztes Jahr ihre Probleme, aber wie gut es dann dieses Jahr wieder ist. Das ist schon, also wie soll ich sagen, da muss man schon aufpassen. Von Berlin brauchen wir gar nicht reden. Also die Berliner sind gefühlt mit ihrer Festigkeit in ihrem Kader und mit dem, was sie sich da gebaut haben. Aktuell, wie soll ich sagen, ich kann mir, klar waren die ein Jahr nicht in den Playoffs, jetzt sind wir nicht, aber so wie das Team gerade gebaut ist, habe ich nicht das Gefühl, dass das ein System ist, was von außen irgendwie angreifbar ist, weil das so in sich ruht, was die da haben. Und die Art und Weise, wie sie es spielen und die Art und Weise, wie diese Organisation steht, auch in dieser Krise damals stand. Ich glaube, dass für Berlin beispielhaft waren, auch für Ingolstadt beispielhaft war, wie die mit ihren Krisensituationen jeweils umgegangen sind und wie sie daraus hervorgegangen sind. Und das müssen sowohl München als auch Mannheim noch zeigen. Und in Mannheim gehört für mich zum Beispiel auch die Frage dazu, weiß nicht, ob die mal jemand gestellt hat. Aikins hat einen 3-Jahres-Vertrag, wir haben letztes Jahr immer drüber geredet, kommt er wieder? Kommt er denn nächstes Jahr wieder? Ist das schon sicher? Ist da, weil er sagt ja auch, momentan ist es immer noch nicht so ganz sein Team, aber nächstes Jahr ist diese Ausrede ja auch vorbei. Und sind die Adler als Organisation so gebaut, um das, was andere hingestellt haben, mit diesem tiefen inneren Kern und dieser Ruhe dahin zu kriegen? Und das sehe ich da nicht. Und bei München muss Christian Winkler jetzt auch zeigen, schafft er es, den Turnaround im Sinne von, schafft er den Kaderumbau und ist er bereit dazu und will er das? Und wenn das nicht will, dann werden die weiter da rumrennen, wo sie gerade rumrennen, dann ist es da auch egal, wer hinter der Bande steht.
Ja, was ja auch ein interessanter Punkt ist in München, wer kann denn eigentlich außer Don Jackson hinter der Bande stehen?
Ja.
Man ist natürlich auf Trainersuche, Don Jackson soll es nächste Saison nicht sein. Du musst schon wahrscheinlich jetzt diese hochdekorierte Karte ausspielen des Trainers. Wird auch sehr interessant zu beobachten sein. Ja, und du hast gesagt, München-Mannheim hat es noch nicht gezeigt, aus einer Krise rauszukommen. Berlin-Ingolstadt schon. Das ist, ja, du hast ja natürlich auch bei Berlin und Ingolstadt ja ein anderes Selbstverständnis, wie du jetzt in die Playoffs gehst. Du hast Spiele gedreht, die haben natürlich auch dieses Selbstvertrauen gehabt, weil sie auch oft manchmal Spiele gedreht haben, in denen sie 40 Minuten lang nicht gut waren und auch dann mit 2-3 Toren hinten lagen und das aber im letzten Drittel nochmal gedreht haben. Das ist ja Mannheim eigentlich so gut wie gar nicht gelungen. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, ich habe vor 1, 2, 3 Wochen mal nachgeguckt, Mannheim nur 2 Spiele, in denen sie mit 0-2 hinten lagen oder mit 2 Toren hinten lagen, noch gepunktet. Ich glaube, Berlin war das dritte Spiel tatsächlich dann. Das hat aber nie gewonnen, also nie 3 Punkte eingefahren nach 2 Tore Rückstand in einer Partie. Und ja, Mannheim muss zeigen, München muss zeigen, wie sie mit Krisen umgehen, aber eigentlich zeigst du das ja nicht mehr in den Playoffs. Das ist ja eigentlich schon vorbei. Ja. Diesen Prozess hast du ja eigentlich schon dann in der Hauptrunde gemeistert. Und so wie Ingolstadt und Berlin das gemacht hat, so wie die damit rausgegangen sind, gefestigt. Bei Mannheim hast du es kurz gedacht nach dieser Niederlagenserie, wie vorhin schon angesprochen. Dann haben sie dir doch wieder das Gegenteil bewiesen, dass sie doch nicht so fest sind, wie man es vermutet hätte. Und ja, Playoffs, neue Zeit, alles wird nochmal auf Null gestellt, wie es so schön heißt, aber der Meister wird ja dann trotzdem schon ja die Zutaten gesammelt in den zwei Runden spielen. Das ist für manche nur Vorgeblänkel, aber da passiert doch schon ganz viel in der Mannschaft und ist letztlich nicht zu unterschätzen.
Nee, du holst dir da den Saft und die zwei, die da oben stehen, stehen einfach weit drüber. Was für mich auch nochmal ein Punkt ist, beide Teams, sowohl Mannheim als auch München, mit einem riesengroßen Nachwuchsprogramm und gefühlt Mannheim die letzten Jahre, da ist aber verdammt wenig bei rumgekommen. Also das ist ja für mich auch so ein Punkt, dass für mich die Frage ist, diese Organisation, München hat zwar die Spieler, Oswald, Heikel, suchst du dir aus, aber das ist ja auch, wie soll ich sagen, du hast nicht das Gefühl, dass da so ein großer Sprung passiert ist. Du hast über die U23-Spieler der Adler gesprochen. Ich bin ja mittlerweile, frage ich mich ja manchmal, ob diese U23-Regel so sinnvoll ist, wie sie gerade geführt wird. Aber du hast nicht das Gefühl, dass bei den Adlern jetzt von unten so viel nachdrücken würde oder so. Das ist auch so ein Punkt. Also auch bei München ist es nicht so, dass da gerade die Spieler Schlange stehen, um da jetzt nach oben zu schieben. Auch bezeichnen. Ich sage jetzt nicht, dass woanders besser ist, aber das ist, ja, also das kann ja auch keinen befriedigen, wie das gerade abläuft. Ich hab ganz viele Fragezeichen. Das ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, bei Magenta Sport würden sie dann dir erzählen sie ja was von also auf Fußball übertragen. Das ist so das berühmte Traditionsduell in Anführungszeichen. Wobei München und Tradition, böses Wort, aber das Duell der ehemaligen Branchengrößen, wie es, glaube ich, Christian heute im Artikel im Mannheimer Morgen geschrieben hat oder so. Und aber es fühlt sich an, als würden da zwei Has-Beens aufeinandertreffen. Zwei Teams, die zwar mal groß waren, aber es aktuell nicht sind und zu Recht einfach diesen Schritt dahinter sind. Ja. Also normales Viertelfinale 4 gegen 5 ist nie besonders. Also das ist nicht das Erste, worauf du schaust. Da schaust du eher drauf im Sinne von, wer schafft es denn ins Halbfinale? Und das könnte dann eine enge Serie werden. Aber nicht im Sinne von, das sind aber zwei Kandidaten, die potenziell alle auf jeden Fall Meister werden können. Also davon ist es für mich dieses Jahr so meilenweit entfernt. Und das Gefühl habe ich so gar nicht.
Davon hatten wir es ja schon. Da müssen wir jetzt... Ja? Klar, wissen wir ja eigentlich gar nicht mehr.
Ich hätte jetzt nichts Gefühl, dass da jemand davon einen Titel holen kann. Und zum guter Letzt, wollen wir noch tippen? Einmal alles?
Können wir gerne tun.
Oder hast du noch einen Punkt?
Können wir gerne tun. Zu diesem Zeitpunkt ist jetzt auch Frankfurt in den Urlaub geschickt worden. Ich habe kurz überlegt, aber ich möchte dazu gar nichts weiter sagen. Ganz kurz zum Nachwuchs, München-Mannheim. Du hast ja auch angesagt, bei den anderen Vereinen ist es nicht groß besser. Also ich bin da zum Teil natürlich bei dir, aber es ist natürlich auch ein weiterhin großes Problem im deutschen Eishockey-Nachwuchs, was momentan nachkommt.
Das ist generell ein Thema. Ja. Das ist, ja.
Dass da, du hast diese drei Plätze, was vielleicht, zu viel ist, drei Plätze da zu vergeben, weil du gar nicht diesen Nachwuchs hast, der so wirklich da in die erste Liga reindrängt. Aber gut,
erinnert mich an eine PK in Berlin damals nach einem Spiel, wo Pavel Groß noch gefragt wurde, Pavel sagt, er findet die drei Plätze schon zu viel. Und dann wurde er gefragt von unserem Berliner Freund, der immer wieder Spielerwechsel zuerst verkündet. Bevorzugt die Mannheim betreffen, warum man nicht vier will. Pavel hat gesagt, momentan kommen gute Spiele. Habt ihr mal geguckt die nächsten Jahre, was da kommt? Habt ihr euch das mal angeschaut? Wisst ihr, was nach dem Motto, was willst du denn den Spielern da antun? Also das ist ja für die Entwicklung der Spieler nicht hilfreich, wenn du da deine, keine Ahnung, Pilou 7 Minuten hatte, was?
Über den Daumen,
Das hilft ja auch nicht. Insofern aber wir tippen jetzt mal noch alle vier Serien und dann sind wir auch schon. Eine Frage hätte ich tatsächlich noch vorweg. So, bevor wir tippen. Wobei, die kannst du auch, wenn du zum Adler-Tipp kommst, überleg dir schon mal, was für eine Note du der Saison der Adler geben würdest. Ja. Wir sind ja hier für die harten Sachen zuständig. Und nochmal, für alle, die sich draußen wundern, abgestiegen sind sie nicht. Dann tippen wir doch einfach mal 1 gegen den, ich sage jetzt mal 1 gegen 8. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Nürnberg sich durchsetzt. Wobei, brauchen wir nicht. Wir können ja einfach sagen, Ingolstadt gegen den am schlechtesten Platzierten der Tabelle. Weil Schwenningen-Nürnberg ist noch offen.
Aber es ist ja Nürnberg oder Schwenningen, weil Straubing ist ja durch.
Nee, Nürnberg war 7. nach der Vorrunde.
Nee, Straubing.
Straubing? Okay, dann habe ich. Ja. Okay. Entschuldigung.
Und somit spielt ja Straubing gegen Berlin.
Ja, ist ja gut.
Im Viertelfinale.
Okay, also Schwenningen oder Nürnberg versus Ingolstadt. Gibt es mehr als 5 Spiele?
5.
Ja, 5 wäre auch so, also maximal. So. Und Straubing Berlin?
Hatten wir vergangene Saison auch im Halbfinale.
Ja.
Ich würde jetzt sagen, das ist jetzt fies. Sonntag geht es jetzt los, aber Berlin in 6. Maximal.
Wir müssen über einen Spieler noch reden an der Stelle, Entschuldigung. Wir sind ja total gut vorbereitet. Aber ich schaue gerade auf die Aufstellung der Frau Löwen Frankfurt. Kevin Bicker in der ersten Reihe. Junge Adler, ehemaliger gedraftet. 20. Spielt in Frankfurt und kriegt da Eiszeit. Junior der Saison. Wir sagen Glückwunsch. Es gibt auch positive Beispiele. Berlin-Straubing waren wir, ne?
Ja.
Willst du zu Kevin Picker noch was sagen? Weil, oder machen wir einfach, nee, wir machen durch, komm. Straubing, Berlin, ja. Berlin-Straubing, maximal 6. Also wenn überhaupt.
Ja, wenn überhaupt.
Auch da sehe ich nicht. Ich fand die Straubinger jetzt auch in den zwei Spielen, also in dem einen Spiel gegen Frankfurt, was ich gesehen habe, sie haben in Frankfurt jetzt 1-0 gewonnen. Wow, Powerplay-Tor Melnik. Nicht so überzeugend, als dass ich ihnen da große Sprünge zutrauen würde. Dann haben wir Bremerhaven gegen Köln. Ich lasse dir den Vortritt.
Köln haben jetzt am letzten Spieltag gegen Bremerhaven gewonnen. Ich glaube, dass Bremerhaven anders auftreten wird in den Playoffs. Köln sich aber doch jetzt nochmal gemacht hat zum Ende der Hauptrunde. Mhm. Das Verlangen nach Erfolg ist natürlich in Köln sehr, sehr groß, gerade nach den vergangenen Jahren. Ich sage trotzdem, dass sich im Endeffekt Bremerhaven durchsetzt, weil mich das sehr überzeugt hat, was ich zum Ende der Hauptrunde gesehen habe. Ich habe noch ein bisschen gedacht, ja okay, selbst wenn sie sich den dritten Platz holen, könnte es dann eine Kraftfrage werden, schon im Viertelfinale, gerade gegen eine Kölner Mannschaft, die natürlich sehr physisch spielt, sehr unangenehm sein kann. Das was ja natürlich auch nochmal Kraft kostet, aber ich glaube, Bremerhaven ist da soweit und kommt ins Halbfinale. Ob es dann noch weitergeht, das steht auf einem anderen Blatt, aber so Bremerhaven in 6 Spielen kann ich mir schon vorstellen.
Ich glaube, das wird die engste Viertelfinalserie von allen 4. Köln gewinnt 4 Spiele am Schluss in Folge. Okay, in Augsburg, wo sie 3-0 hinten waren, da gewinnen daheim gegen Iserlohn. Also man muss jetzt auch gewinnen in Wolfsburg. Also es sind jetzt auch nicht so die Mega-Überteams, verlieren aber auch nur knapp in Köln, in Berlin.
Aber
und gewinnen zu Hause, in Bremerhaven am Schluss.
Ja, aber zu Hause gegen Iserlohn und Wolfsburg gewinnt nicht jede Mannschaft, das muss man auch sagen.
Gibt's da Teams, die da auch verlieren, ja. Was man auch nochmal hervorheben muss, und das ist wirklich irre, also gefühlt ist ja so, wenn in Köln in der Halle das Licht nur angemacht wird, aus irgendeinem Grund, und wenn sie irgendwie 3 Birnen wechseln müssen, sind da 10.000 Leute drin. Das ist dieser Zuschauerzuspruch, den die Haie haben, hat mit dem Eishockey da irgendwie nichts zu tun. Das ist vollkommener Wahnsinn. Also finde das wirklich sehr, sehr positiv.
Sehr cool, ja.
Also das ist wirklich richtig, richtig cool und irre und puh. Aber Bremerhaven in 7. Mhm. Also ich frage mich ja, kann Bremerhaven noch mit Pausen umgehen? Was machen die jetzt in der Woche? Die haben doch bestimmt heute irgendeinen, so wie soll ich sagen, Stealth-Mode-Spiel angesetzt gegen irgendeine, keine Ahnung, was internationale Mannschaft, die sie da haben einfliegen lassen, damit sie im Rhythmus bleiben. Die wissen noch gar nicht mehr, wie das ist, so lange frei zu haben. Kann deshalb, ja, aber glaube schon, muss man auch nochmal hervorheben, was Bremerhaven mit neuem Coach diese Saison an Gefestigtheit geleistet hat, hat mich schon beeindruckt. Mannheim, München. Ich frage dich erst nach deinem Tipp. Wir tippen erstmal die Serie und gehen dann die Noten. Mhm.
Kann für mich in beide Richtungen ausschlagen, tatsächlich. 4-1, es kann sowohl 4-1 in beide Richtungen ausschlagen, als auch über 7 Spiele gehen. Sage ich dann doch, wenn Mannheim das nutzt, die gerade die ersten 2 Spiele, wie schon von uns angesprochen, mit der Sperre von Chris D'Souza und das Scoring einigermaßen läuft, vor allem, was viel wichtiger ist, die Defensive passt, weil dadurch hat Mannheim in dieser Saison in der Hauptrunde ihre Spiele gewonnen, wenn es defensiv gepasst hat, zu 90%, dann konntest du auch die Spiele nach Hause fahren mit 2-3 selbst erzielten Toren. Deswegen Mannheim nach 6.
Ich tue mir immer schwer mit dem Gedanken, dass du das entscheidende Spiel auswärts gewinnst, ehrlich gesagt.
Ja, aber wäre doch was. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht, aber es stimmt natürlich. Es wäre ja dann in München und irgendwann muss ja auch mal eine Auswärtsmannschaft
gewinnen. Ja, wobei muss nicht zwingen, dann gewinnt Mannheim das in 7, aber ich glaube auch, ich glaube, dass der Adler in der Tiefe des Kaders mehr Qualität aufs Eis bringen werden in der Serie und sie deshalb gewinnen. Und da ich dann sage, dass sie es nicht auswärts gewinnen, werden sie es in 5 gewinnen. Sie werden ihre Heimspiele alle ziehen.
Okay.
Und auswärts halt dann noch 1.
Ja, gut, deshalb, weil, ja, ich habe gerade gedacht,
aber was du spielen ich glaube, hast, ja. Es wird bei Weitem nicht so eine Megaserie, wie uns jetzt vorher so PR-mäßig erzählt werden wird. Note, ich fange mal an. Ich bin bei einer 3-.
Ja.
Das ist so, also weil es ist so nichts da, vielleicht liegt es auch an der Art des Eishockeys, vielleicht sehen es andere total zufriedenstellend an. Für mich ist es, boah, also es war wieder viel schwere Kost dabei in den 26 Heimspielen und ich bewundere Leute, die seit, sie erzählt es ja jedes Jahr um die Zeit, irgendwann, die seit Jahren ihre Dauerkarten kaufen, die sich eine Hauptrunde geben für viel Geld, wo wenig dabei ist, was sozusagen Freude bringt und das dann kriegst du jedes Jahr eine gute Playoff-Serie. Das ist auch der Grund, warum die Adler gewinnen. Übrigens, weil sie die eine gute Playoff-Serie diesmal gegen München haben im Viertelfinale. Nur um dann im Halbfinale, dann sozusagen die Runde danach wieder am Team zu scheitern, was einfach eine Nummer zu groß ist für sie, wie wir es in den letzten Jahren immer gesehen haben. Ja, deshalb ist es für mich so eine 3-.
Ja, in dem Bereich bin ich auch, hätte jetzt so rum 3 gesagt. Du bist unter den Top 4 gelandet. Die Gründe, wie du da hingekommen bist, die haben wir schon genannt. Und den Weg haben wir auch aufgezeigt oder nachgefahren. Und ja, das war jetzt nicht gut, aber es war befriedigend. Und Top 4 musste natürlich auch erstmal kommen, klar. Aber das sollte auch der Anspruch sein. Und von daher.
So. Ja, damit sind wir durch. Nicht ohne zu sagen, komm bald wieder, DEG. Wir werden dich. Wir werden dich sehr vermissen. Ich kann sagen, bei den Namen, die da für nächstes Jahr gehandelt wurden, das Team hätte ich sehr, sehr gern gesehen. Sehr, sehr gern. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Wer das sich dazu informieren will, hört ein bisschen Hockey, lest die Texte von Bernd Schwickerath dazu. Da steht alles drin, was ihr dazu wissen müsst. Mehr können wir euch dazu gar nicht an die Hand geben. Bernd, wenn du uns hörst, du weißt Bescheid. Ihr Lieben, das war Eiszeit FM nach langer Zeit mal wieder. Ich glaube nicht, dass wir das nächste Mal wieder 4 Monate Pause haben. Es kommt ja noch ein Saisonrückblick auf jeden Fall. Phil, wir können es noch, ne?
Hat sich zumindest so angefühlt, ja.
Ja, irgendwie schon. In diesem Sinne da draußen, vielen Dank, liebe Grüße und denkt dran, Rezensionen empfehlt uns bis die Tage und Eiszeit FM Overseas kommt die Tage auch was. Bis dann, tschüss.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.